Der Heilige Vater misst Europa eine Schlüsselrolle zu für das Zusammenleben der Völker. Worin diese Schlüsselrolle besteht, darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Bleiben Sie dran. Mein heutiger Gesprächspartner ist Direktor Thomas Maria Rimmel von der Gebetsstätte Wiegratzbad im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Direktor Rimmel, dort kommen 500.000 Pilger jedes Jahr hin aus verschiedenen Ländern Europas. Können Sie dort die Idee Europas schon im Kleinen leben?
Unsere Gebetsstätte hat tatsächlich europäische Dimensionen. Sie haben die Lage allein schon beschrieben im Herzen Europas. Wir organisieren jedes Jahr eine Fatima-Schiffsprozession auf dem Bodensee, um die Länder Europas dem Himmel anzuempfehlen. Es geht uns um die geistige Auferstehung Europas. Es geht uns darum, dass Gott sich auch in Europa wieder verherrlichen kann. Im vergangenen Jahr haben 3.000 Pilger daran teilgenommen. Wir sind mit Schiffen auf den See hinausgefahren, mit dem Allerheiligsten auf dem Schiff. Wir haben eine eucharistische Andacht gehalten. Es war eine wunderbare Sache. Aber der Europagedanke ist uns sehr wichtig.
Wer hat denn in Europa die Grundidee dieses vereinten Europas entwickelt?
Man muss sicherlich mehrere Namen nennen. Ich möchte verweisen auf Robert Schumann. Robert Schumann ist an sich von seiner Abstammung her von einem Elternteil aus Elsass-Lothringen, vom anderen Elternteil her aus Luxemburg. Nach dem Ersten Weltkrieg kam Elsass-Lothringen zu Frankreich. Er wurde in Frankreich bis hin zum Ministerpräsidenten fast alles, was man hier in der Regierung alles machen kann. Er wurde 1958 zum ersten Präsidenten des Europäischen Parlaments. Und übrigens läuft sein Seligsprechungsverfahren. Und dieser Robert Schumann hat mit anderen Politikern das strukturelle Element für ein vereintes Europa entwickelt. Es ist hochinteressant, dass alle diese Politiker mit der Schönstatt-Bewegung in Verbindung standen. Es ist auch interessant, dass es diese christlichen Politiker waren, die einen Entwurf einbrachten, wie man denn eine Europafahne, eine Fahne für Europa gestalten sollte. Und diese Politiker ließen sich inspirieren von einem Bild der Heiligen Schrift aus der geheimen Offenbarung des Johannes, die Frau der Apokalypse, die Frau mit einem Kranz von 12 Sternen um ihr Haupt, mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen. Und die Europafahne sieht ja so aus, 12 Sterne auf blauem Grund. Die 12 Sterne sind diese 12 Sterne der Frau der Apokalypse, der blaue Grund steht für die Gottesmutter Maria. Und man darf ruhig auch stolz sein, dass christliche Politiker es fertigbrachten, diese Europafahne mit dieser tiefen Aussage auch zu Wege zu bringen.
Die Mutter Gottes wird ja auch als die Frau aller Völker verehrt. Das ist in diesem Zusammenhang sicher auch ein sehr schöner Gedanke.
Passt in das ganze Konzept.
Das ist eigentlich ein schöner, auch beruhigender Gedanke, dass die Sterne der Immaculata sozusagen die Fahne Europas sind. Das ist eigentlich ein wunderschöner Gedanke.
Leider wissen das sehr wenige.
Ja. Wer sind eigentlich die christlichen Patrone Europas?
Da darf man den heiligen Benedikt nennen. Das ist an sich der Patron Europas. Dann haben wir die heiligen Cyrill und Methodius, dann drei heilige Frauen, die heilige Brigitta von Schweden, die heilige Katharina von Siena und die heilige Teresa Benedicta Acruce Edith Stein.
Die meisten davon hat ja unser jetziger heiliger Vater erst zu den Patronen Europas ernannt.
Bis auf den heiligen Benedikt.
Bis auf den heiligen Benedikt hat alle Papst Johannes Paul II. Zu Patronen Europas ernannt.
Genau.
Also ein ganz moderner Vorgang unseres jetzigen Vaters. Es macht sicher Sinn, sich mal über das Charisma der einzelnen Patrone zu unterhalten. Was hat der heilige Benedikt, der also schon von Alters her Patron Europas ist, was hat der für ein Charisma für Europa?
Von Alters her bedeutet nach dem Zweiten Weltkrieg, der Gedanke der Europa, Gedanke des Vereinten Europas entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Kloster Monte Cassino zerstört, es wurde wieder aufgebaut. Bei der Einweihung anlässlich des Wiederaufbaus ernannte Papst Paul VI. Den heiligen Benedikt zum Patron Europas. Und es macht tiefen Sinn, wenn wir daran denken, dass der heilige Benedikt sich zurückgezogen hat, in Schweigen, er hat also um 500 herum gelebt, dann ist in dieser Höhle von Subiaco, wo er war, der Europagedanke entwickelt worden, niedergeschrieben dann in Monte Cassino in der Regel des heiligen Benedikt. Und diese Regel gründet ja in diesem Ora et Labora, bete und arbeite. Wir können Europa auch das christliche Abendland nennen. Und dieses christliche Abendland ist einzigartig geprägt worden durch diese Regel, bete und arbeite. Vom Ackerbau bis zu den Universitäten, vom Zusammenleben der Menschen bis hin zur Demokratie, weil der Abt demokratisch gewählt wurde, bestimmt diese Regel das ganze Leben Europas. Der heilige Benedikt hat europäische Dimension, weil ohne seine Regel Europa gar nicht vorzustellen wäre.
Unsere ganze kulturelle Entwicklung wäre ohne den heiligen Benedikt sicher nicht so verlaufen. Ich weiß es aus unserer Nachbarschaft, überall sind Benediktinerklöster, wo die Menschen in die Schule gingen, wo sie gebildet wurden, wo sie gelernt haben, wie man Landwirtschaft betreibt, wie man Architektur lernt. Und da ist sicher ein wesentlicher Baustein unserer Kultur gelehrt worden.
Wenn der heilige Benedikt Patron Europas ist, dann sollte es Europa sagen, dass diese einzigartige Verbindung zwischen Natur und Gnade, die er gelehrt und gelebt hat, diese Verbindung, dass das menschliche Arbeiten und Wirken immer auch mit der Gnade Gottes rechnen darf, dann muss dieser Gedanke Europa prägen.
Als weitere Patrone haben Sie Kyrill und Methodius genannt. Was haben die beiden Europa zu sagen?
Kyrill und Methodius haben im 9. Jahrhundert gelebt. Sie gelten als die Pioniere der Evangelisierung Osteuropas. Jetzt auch interessant, nachdem Europa nach dem Fall der Mauer wieder mit beiden Lungen atmen kann, wie unser Heiliger Vater es nennt, dass er gerade diese beiden im Jahre 1980 zu Mitpatronen Europas ernannt hat. Da darf man daran denken, dass er in dieser Zeit die einzige liturgische Sprache des Latein war in der Westkirche. Und die haben die osteuropäischen Länder missioniert, aber die slawische Sprache als Liturgiesprache eingebaut und auch die Erlaubnis davon bekommen. Das ist unserem Heiligen Vater sehr wichtig, wenn er ein Bild von Europa zeichnen möchte, dass er sagt, die verschiedenen Völker, Länder, Sprachen, Rassen Europas können nur zusammenleben, wenn sie gegenseitig ihre Kultur respektieren, annehmen und akzeptieren. Das haben diese heiligen Kyrill und Methodius wirklich durch die Ermöglichung der Liturgiesprache als slawische Sprache vorgelebt. Und dann ist unserem Heiligen Vater bei diesen beiden Heiligen auch noch wichtig, dass sie an sich vom Patriarchen von Konstantinopel gesandt waren, aber sie sind nach Rom gegangen, haben sie vom Papst absegnen lassen, er hat ihre Mission gesegnet, er hat sie gesandt. Und wenn es heute diese unierten Kirchen zum Beispiel in der Ukraine gibt, dann geht es auf diese beiden Heiligen zurück.
Also die Inspiration Europas durch die Befruchtung auch der Andersartigkeit.
Ja, durch den Gedanken, dass ich Andersartigkeit als Bereicherung empfinde. Ja. Unablässig für das friedliche Zusammenleben von Völkern.
Weiter haben Sie die Brigitta von Schweden und die Katharina von Siena genannt. Was haben die uns zu sagen?
Diese beiden heiligen Frauen haben im Hochmittelalter gelebt und sie hatten europäische Dimension. Brigitta von Schweden stammte aus einer bedeutenden Adelsfamilie. Sie war verheiratet, glücklich verheiratet, hatte 8 Kinder. Und der Heilige Vater schreibt, dass sie zur Mitpatronin Europas erwählt wurde, auch wegen der Dimension der Familie. Und es wird hier deutlich, wie wichtig auch die Familie und die Sendung der Familie für Europa ist. Dann natürlich spielt in ihrem Leben eine Rolle, dass sie nach dem Tod ihres Mannes an den Hof des Königs Magnus ging, hier angemahnt hat, das lasterhafte Leben sein zu lassen. Das hat sie auch dem Klerus gesagt. Sie hat dem König gesagt, du darfst keinen Krieg führen gegen Russland. Er hat es dennoch gemacht, ist bitter untergegangen. Sie hat einfach die Stimme erhoben, in schwerer Zeit, angeleitet auch vom Heiligen Geist durch mystische Erfahrungen, hat die Finger auf die Wunden gelegt, hat Prophezeiungen gemacht, wenn ihr nicht mit Gott lebt, dann werdet ihr untergehen. Das hat sie den Bewohnern auf Zypern gesagt, das hat sie der Königin von Neapel gesagt, das hat sie Päpsten gesagt, sie hat Recht behalten. Und der Heilige Vater möchte uns auch sagen, mit diesen beiden Heiligen, die Katharina von Siena, das gleiche, Beraterin von Päpsten, aber Richterin von Kardinälen und Fürsten, die europäische Dimension muss immer mit Gott rechnen. Wenn es Gott nicht gibt, dann hat Europa keine Berechtigung, auch zu existieren in der Weise, dass wir einfach einen Bezug zu Gott aufbauen müssen.
Und zum Schluss noch Edith Stein.
Edith Stein steht für das 20. Jahrhundert. Sie ist natürlich jetzt eine Frau, die nicht aus dem christlichen Umfeld herausstammt, sondern aus dem jüdischen Umfeld heraus. Aber der Heilige Vater hat sie zur Mitpatronin Europas ernannt, weil sie in unserer modernen Zeit von Freiheit im Sinne von Freizügigkeit eine echte Wahrheitssucherin ist. Und das möchte der Heilige Vater uns sagen mit dieser Heiligen. Europa muss sich auf die Suche nach der Wahrheit machen, letztlich auf die Suche nach Gott auch wieder.
Dieser Geist der Patrone Europas soll Europa weiterbringen. Wie es mit Europa künftig weitergeht im Sinne des Heiligen Vaters, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Von diesem Geist der Patrone Europas scheint sich Europa heute ziemlich weit entfernt zu haben. Wie sieht der Heilige Vater die Situation Europas? Ich meine, allein wenn ich an Deutschland denke, wird es mir etwas schummrig zumute. Ich denke nur zum Beispiel an die Legalisierung der Homo-Ehe, an diese Abtreibungen, an die sozusagen nicht mehr Strafbewährung der Abtreibung und so weiter und so fort. Wir reden jetzt schon über Klonen und über Euthanasie in Europa. Große Probleme. Welche Gedanken macht sich der Papst in diesem Zusammenhang mit Europa?
Unser Heiliger Vater spricht immer davon, dass gerade nach dem Mauerfall in Berlin, nach dem Aufbruch der Völker im Osten, Europa vor einer Chance steht. Die Chance, sich neu zu ordnen. Es ist so viel die Rede von einem europäischen Haus. Der Heilige Vater schreibt einmal, wenn der Herr, das Haus nicht baut, das ist ein Psalmwort, wo er hier nimmt, dann mühen sich alle umsonst. Der Gedanke vom europäischen Haus ist ein guter Gedanke eines vereinten Europas, ein Europa, das wieder mit beiden Lungen atmet, aber ein Europa, in dem sich auch Gott verherrlichen kann und soll. Und leider ist es im Moment so, dass unsere Politiker eine Grundrechtecharta planen, bearbeiten, in der der Name Gott nicht vorkommt, in der nicht einmal ein Bezug auf Gott vorkommt. Und insofern haben sich entscheidende Leute in Europa wirklich von diesem Grundgedanken entfernt, dass Europa auch den Bezug zu Gott haben muss. Sonst beschreitet Europa einen Pfad des Todes.
Also von den Gründervätern, die noch von der Schönstattbewegung inspiriert waren und diese großartige Idee mit der Europafahne hatten, spürt man heute nicht mehr furchtbar viel bei unseren jetzigen, aktuellen Politikern.
Unser Heiliger Vater spricht davon, dass Europa den Pfad des Todes beschritten hat. Was sind die Probleme Europas oder manche der Probleme Europas? Das wird vor allem im Lebensschutz oder im Nicht-Lebensschutz deutlich. Der Mensch, der alt und krank ist, er wird zum Pflegefall, er kostet Geld, sehr viel Geld. Die billigste Lösung ist, dass man diesen Menschen einfach tötet, Euthanasie. Das ist der einsame Christus in Europa. Wie müsste unsere christliche Antwort lauten? Doch dahingehend, dass wir sagen, wenn wir einem Menschen in Krankheit und Leid begegnen, dann begegnen wir Christus. Wie gehen wir in Europa mit den Behinderten um?
Wir müssten ihn eigentlich als Gnadengeschenk begreifen, in seinem Leid. Was kann er durch die Aufopferung seines Leidens an Gnaden mobilisieren, wie Christus durch seine Leiden Gnaden mobilisiert hat für die ganze Welt? Im Grunde ist der leidende Mensch ein Schatz.
Das wäre der Pfad des Lebens.
Ja.
Aber tatsächlich wird bei uns der Pfad des Todes beschritten, dass wir die leidenden Menschen loshaben wollen. Ähnlich mit den Behinderten. Die Behinderten, die werden als ein Unfall betrachtet, den die Eltern gar nicht haben sollten und dürften.
Schon bei der Präimplantationsdiagnostik versucht man, ein etwa behindertes Embryo auszusondieren.
Richtig, und das ist auch der einsame Christus. Ja. Unsere christliche Antwort müsste lauten, wenn wir uns auf den Pfad des Lebens begeben, dass ich im behinderten Menschen, der behinderte Mensch ist ein Testfall für die göttliche Würde. Ist ein Testfall für die göttliche Würde. Aber es ist nicht so in Europa. Die Gesetze laufen alle in ganz andere Richtungen. Oder schauen Sie Embryonenforschung. Das ist doch purer Kannibalismus. Es ist eine harte Aussage, aber es ist so. Das ist der einsame Christus. Und das Tor zu diesem Pfad des Todes wurde aufgestoßen mit der Legalisierung der Abtreibung. Dass Gott nicht mehr der Herr über Leben und Tod ist. Dass das Leben nicht mehr vom natürlichen Beginn bis zum natürlichen Tod auch geschützt wird.
Die Antwort der Kirche sieht man ja schon daran, dass sie sich seit Jahrhunderten gerade mit diesen Behinderten und den Kranken und den Alten beschäftigt. Wie viele kirchliche oder karitative Einrichtungen der Kirche beschäftigen sich gerade mit diesem wertvollen Personenkreis?
Es ist eine Aufgabe der Kirche, nicht nur im geistlichen Bereich da zu sein für die Leidenden und Kranken, natürlich auch im medizinischen Bereich durch diese Häuser, die hier auch zum Teil mit viel Geld unterhalten werden, manchmal leider nicht mit viel christlichem Geist, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und Sendung. Und hier gibt es noch viele Anstrengungen zu machen, das Ganze auch zu vertiefen.
Wenn man nun die weite Welt betrachtet, welche Schlüsselrolle misst der Papst hier Europa zu?
Wir dürfen sehen, dass Europa ein Gebilde ist von verschiedenen Völkern, Sprachen, Nationen. Hier gilt es, Frieden und Frieden zu halten und Solidarität zu leben. Der Papst misst in der Weise Europa eine Schlüsselbedeutung zu, dass er sagt, was Europa in Anführungszeichen im Kleinen vorlebt, das ist letztlich angesagt für die ganze Welt. Wir stehen ja vor dem Problem oder sind schon mittendrin der Globalisierung. Wenn ich daran denke, dass der US-Präsident Bush vor kurzem beim Heiligen Vater war und der Heilige Vater ihm gesagt hat, Globalisierung kann nur mit Solidarität einhergehen. Andersherum eigenständig formuliert, Globalisierung ohne Solidarität ist ein Verbrechen. Und hier kommt Europa tatsächlich diese Sendung zu, hier in der Vielheit und Verschiedenheit, das schon der ganzen Welt als Beispiel vorzuleben. Ein großer Anspruch, eine tiefe Sendung.
Ich meine, ich bin Unternehmer und betrachte die Dinge immer aus der wirtschaftlichen Perspektive. Aber ich freue mich eigentlich über diese Entwicklung des vereinten Europas, auch über die Öffnung Europas nach Osteuropa hin. Denn nur wenn wir diese Länder entwickeln, wenn wir dort auch die Marktwirtschaft einführen und Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand aufbauen, nur dann hat auch unsere Exportindustrie wieder die Möglichkeit, Geschäfte zu machen. Das fällt alles auf uns zurück. Auch wenn wir im Grunde Afrika entwickeln würden und denen helfen würden, stabile Verhältnisse aufzubauen, das würde alles nur wieder auf uns zurückzufallen. Es ist in der Tat wie eine große Familie, wo alle davon profitieren, wenn es dem es schlecht geht, besser ginge.
Ich bin zwar nur ein Manager des Unternehmens Jesus und Maria, aber ich sehe das ähnlich wie Sie, Graf Brandenstein. Ich sehe gar keinen so großen Fehler in der Tatsache, dass gerade aus Deutschland Firmen zum Teil Bereiche ins Ausland verlagern. Das ist doch die Chance, dass diese anderen Länder und Völker Anschluss bekommen an unserem Know-how, auch an unserem Wohlstand, an unserem Reichtum. Und es ist auch eine Gabe an diese Länder und die Möglichkeit für diese Länder, sich selber zu entwickeln.
Es tut zwar zunächst mal kurzsichtig gesehen in Deutschland etwas weh, weil hier Arbeitsplätze nicht aufgebaut werden, die jetzt vielleicht in Polen aufgebaut werden oder in der Tschechei oder in Ungarn. Aber indem wir dort Wohlstand schaffen, können wir dann mit unserer starken Exportindustrie wieder was exportieren, was langfristig dann doch wieder auf uns zurückfällt. Also langfristig gesehen haben wir immer nur Vorteile gehabt, wenn es unseren Nachbarn gut ging. Auch zum Beispiel Frankreich, dem nach Deutschland wohlhabendsten Land in Deutschland, gerade mit dem Land haben wir den höchsten Güteraustausch. Also das tut uns gut. Man kann nur Geschäfte machen mit Leuten, die was haben. Und wenn es den Griechen und den Portugiesen auch mal besser geht, dann fällt das alles letztendlich auf uns zurück.
Graf Brandenstein, neben diesen wirtschaftlichen Fragen ist unserem Heiligen Vater immer auch wichtig, dass sich auch Gott verherrlichen kann in Europa. Er zitiert ein Wort vom Zweiten Vatikanischen Konzil: Ohne den Schöpfer sinkt das Geschöpf in das Nichts. Und ich habe ein Wort von unserem Heiligen Vater gefunden, das die verschiedenen Kulturen auch beschreibt. Eine Kultur, die es ablehnt, auf Gott Bezug zu nehmen, findet sich nicht mehr zurecht und wird zu einer Kultur des Todes.
In dem Zusammenhang ist es natürlich sehr traurig, dass die europäische Charta keinen Bezug auf Gott hat.
Das ist eine Tragödie. Auch wird Europa, das im Moment auch bedroht ist durch Rassismus, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, diese Probleme nur überwinden, wenn es diese christlichen Grundsätze wieder annimmt, den anderen um seiner selbst willen zu akzeptieren, die anderen Völker als eine Bereicherung zu sehen, gerade die ganzen Völker im Osten, die jetzt wieder neu und alt dazugekommen sind, als eine Bereicherung für die eigene Kultur. Sie haben jetzt die Bereicherung im wirtschaftlichen Sektor angesprochen, aber es betrifft natürlich auch den gesellschaftlichen.
Was waren früher Prag oder Breslau oder Krakau oder Warschau für blühende Städte und auch geistige Hochburgen? Die ersten Universitäten sind in dieser Region hier überhaupt entstanden. Was ist da für eine geistige Inspiration für Europa ausgegangen, gerade aus diesen Ländern, die wir so gering achten.
Der Heilige Vater würde oder sieht es so, dass es nur gerecht ist und gut ist, wenn wir diesen Austausch auch pflegen, auf kulturellem, wirtschaftlichem, politischem Gebiet auch, weil nur so auch der Friede garantiert wird, weil das ein Ausfluss ist und auch ein Weg, die Solidarität zu leben.
Wie geht es mit Europa weiter? Welche Vision hat der Heilige Vater für Europa?
An sich habe ich diese Visionen gerade dargelegt, dass er schon die große Hoffnung hegt und pflegt, dass Europa der ganzen Welt vorlebt, dass Frieden möglich ist, auch mit diesen verschiedenen Kulturen, Sprachen und Völkern. Das ist diese große Vision unseres Heiligen Vaters. Und ich glaube, dass hier Europa auch eine wirkliche große Verantwortung hat und sich nicht aus dieser Verantwortung wegstehlen darf, sondern sich stellen muss.
Europa als Schlüsselrolle für ein gutes Zusammenleben der Völker auf der ganzen Welt. Wir können in der kleinen Familie anfangen. Wir müssen die Andersartigkeit unseres Partners akzeptieren als Bereicherung für unsere Ehe. So ist es auch unter den Völkern. Die Andersartigkeit des anderen Volkes ist eine Bereicherung für die ganze Gemeinschaft. Wenn wir so Europa begreifen und wenn so Europa die ganze Welt begreift, dann ist das eine Perspektive für Frieden, Gerechtigkeit und Prosperität auf der ganzen Welt. Das ist die Vision des Heiligen Vaters für Europa und für die ganze Welt. Wir sehen uns wieder in einer Woche um die gleiche Zeit. Ich freue mich drauf.